Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dropshipping Winner mit deinem Host Mick Dietrichs. Dein Weg für ein nachhaltiges 6- bis 7-stelliges Dropshipping-Business. Denn nur mit der richtigen Strategie kann man einen Winner erschaffen, der sich langfristig mit bewährten Systemen verkauft. Und das Beste daran, das Ganze geht auch ohne tausende Produkte testen zu müssen. Im echten Leben hast du keinen Wunsch frei. Bereite dem trostlosen Glücksspiel ein Ende und entdecke das Potenzial eines Winners. Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
So, Mr. Jannis, das Erste, was wir machen, bevor wir dich überhaupt introducen, Zeig mal dein Dashboard und aktualisier mal gerne einmal
hier. Internet ist nicht so gut.
Aktualisier mal gerne und dann gehen wir da rüber, dass man sieht, dass es alles echt ist.
So,
ja, also Schweizer Franken. So, hier sehen wir einmal eine Mio Schweizer Franken, ungefähr gleichgesetzt mit Umsatz.
Ja, ungefähr
gleichgesetzt mit
Euro.
Euro, das meine ich. Wie viel Profit war dabei?
Um die 20-25%.
Stark. Also auf jeden Fall mehr als 250k. Richtig?
Da müsste ich noch mit dem Buchhalter reden, aber so um die genau.
Ja, stark. Geil. Wie fühlt es sich an?
Eigentlich lustigerweise, letztes Mal war es geiler. Ich glaube, Hyundai Car ist
halt
crazy beautiful so. Und jetzt ist halt so, jetzt geht's halt weiter, ne?
Geil. Crazy, Mann.
Genau.
So, da sitzen wir nun. Mr. Jannis, erzähl mal was zu dir gerne. Stell dich gerne mal vor, wer bist du, wo kommst du her? Was sind deine Hobbys?
Mhm. Ich bin Jannis, bin 22, komme aus der Schweiz. Hab vor dem ganzen Dropshipping oder E-Commerce sozusagen, war ich angestellt in der Buchhaltung.
Mhm.
Und jetzt seit 6 Monaten bin ich selbstständig dank dem E-Com-Gang.
Also Vollzeit selbstständig, ne?
Genau.
Genau. Wie lange bist du im Dropshipping schon dabei?
Boah, was? Wie lange? 2 Jahre, glaube ich. Ich glaube, mit dir haben wir ja durchgestartet.
Du hast dann gleich direkt mit uns gestartet, ne? Okay. Warum wolltest du ein Business aufbauen? Warum wolltest du mit Dropshipping starten?
Boah, bei mir war es so, dass ich entweder ein Agency starten wollte oder E-Com. Und dann habe ich ja alles ein bisschen verglichen mit YouTube-Videos und so. Und dann habe ich für mich persönlich ein besserer Fit gedacht, wäre halt E-Commerce.
Was hat er für dich gesprochen, dass du sagst, eher E-Commerce statt
Agency? Ich hatte halt keine Experience, gar keine Experience, keine Erfahrung aus erster Hand, wo ich finde, als Agentur, Social Media,
du brauchst Agency, irgendeine Expertise.
Du brauchst es ja irgendwie. Ja. Und dachte mir so, nee, ich lerne es zuerst mal selber. Und auch natürlich, dass ich da keine eigene oder viel finanzielle Mittel in die Hand nehmen muss zum Starten.
Ja.
Das war für mich schon halt so der Go.
Was hat dich noch überzeugt? So, warum? Oder anders gefragt, warum wolltest du überhaupt ein Business aufbauen? Was waren die Punkte, was dich da überzeugt hat?
Für mich war es schon immer so. Also seit ich 16 bin, bin ich irgendetwas am Machen, habe ich ja auch im letzten Interview schon gesagt. War ich im Sneakerhandel tätig. Und ja, ich
wollte. Wie lange hast du das gemacht, im Sneakerhandel?
Boah, schon, ich glaube, 3-4 Jahre schon.
3-4 Jahre. Hast du das gelohnt?
Jetzt im Gegensatz zum E-Com-Game sicherlich nicht.
Ja, natürlich.
Aber für 17 habe ich schon gutes Geld
gemacht. Was hast du denn gemacht? Also hast du konstant monatlich verdient?
Nee, also es war wirklich so, hattest du halt irgendwie 20 Paar Schuhe daheim, dann hattest du wieder 0, dann hattest du wieder 50 oder
aber
so.
Hast du mit ein paar Schuhe angefangen, mit deinem Geld? Und dann
ich hatte mit ein paar Schuhe angefangen. Muss ich dazu sagen, das war meine Mutter, wo mir dann die Kreditkarte gegeben hat, weil ich da war dann...
Fürs erste Paar dann.
16 Jahre alt, ne?
Aber es ist auch korrekt von deiner Mom, dass
sie dich auf jeden Fall. Also, sie hat mich auf jeden Fall dort unterstützt. Und dann ging es halt immer weiter mit den Umsätzen, immer Reinvesting und dann natürlich auf große Masse und dann schlussendlich.
Ja.
Oder auf größere Masse, genau.
Und was waren so deine besten, keine Ahnung, Monate, Jahre?
Also ich würde mal sagen, das letzte Jahr war ich, glaube, bei 25.000 Franken in einem Jahr. Und das war halt...
Gewinn dann, oder?
Genau,
oder
also einfach halt, genau.
Ja. Welches Jahr war das dann?
Das war 2021.
Okay. Und 22 haben wir gestartet.
Genau. Und das halt für mich, das war crazy, crazy money. Also back then sozusagen.
Ja, safe. Ne, wenn du jetzt 17 bist, so.
Ja, genau.
Du hast keine Kosten.
Also da war ich jetzt schon, da war ich so 19, 20 schon.
Okay.
Aber trotzdem, da steht mir crazy. Das ist ja viel Geld. Ja, genau.
25.000 Franken, ja. Auch in der Schweiz ist nicht schlecht, ne? Trotzdem, ja. Wenn du keine Kosten hast, so.
Ja, basically.
Keine Miete, klar, wenn du Miete hast, dann ist wieder schlecht, ja. Okay. Verstehe. Du hast dann das gemacht und da hattest du auch schon Bock, Eigeninitiative, eigenes Business zu haben. Das heißt, du konntest dich auch easy selbst motivieren, sozusagen?
Selbst motivieren schon, aber einfach bei mir hat dazu mal so die Consistency gefehlt, wie es oft bei vielen fehlt, dass man halt so Motivationsschübe hat, dann macht man wieder etwas und dann wieder nicht. Ne?
Wie hast du das durchbrochen, dass du konsistenter wurdest mit deiner Arbeit?
Ich hatte, also wie sagt man das auf Deutsch, man hat ein ernstes Wort mit sich selbst, ne, und sagt, ey, entweder machst du das jetzt richtig oder gar nicht, und ich habe mich fürs Zweite
entschieden. Also hast du einfach nur dir selbst gesagt, entweder du machst es richtig oder gar nicht, das war's, das war dein
Wort. Ja, aber es ist, sonst ist immer hin und her, wie bei allem, ob du ins Gym gehen, was auch so, ja, man geht einmal pro Woche, dann geht man wieder drei Wochen nicht, entweder zieht man es durch oder nicht.
Also hast du auch ein bisschen Antrieb vielleicht daraus geschöpft, dass du abgefuckt warst, dass du nicht vorankommst?
Oder? Ja, auf jeden Fall. Und das halt zum Beispiel, man sieht halt zum Beispiel die Screenshots, Leute im gleichen Alter, wo weiter sind als du, aber wahrscheinlich die gleiche Voraussetzungen hatten als du zum Beginn. Und das stresst dich halt schon, weil du denkst dir so, ja, wenn er es kann, kann ich es ja auch.
Ja.
Und ich glaube, aus dem her bin ich dann, hatte ich dann die Motivation oder besser gesagt die Disziplin gefunden, um das dann umzusetzen.
Hattest du von Anfang an Selbstvertrauen in dich selbst, in deine Skills? Weil du musstest dir ja auch alles irgendwie aneignen. Beziehungsweise du hast jetzt mit uns natürlich alles gelernt. Aber hattest du von Anfang an Selbstvertrauen, dass du sagst, ey, ich schaff das schon irgendwie? Ne? Also auch ohne Coach und so weiter? Oder war das so, also wie hast du deinen Glauben gestärkt für das Geschäftsmodell, für dich, für alles?
Also der Selbstglaube habe ich von früh auf schon. Also wenn ich denke, okay, ich mache etwas, dann mache ich es richtig so. Bei E-Commerce ist es halt so, es ist gar nicht einfach. Also Leute unterschätzen das ja oft, sehr am Anfang. Und also ich wusste schon immer, dass ich da irgendetwas schaffen werde, wusste einfach nicht wann. Und das ist halt diese Phase, wo halt jeder durchgeht. Du musst halt so viel reinstecken.
Warum hast du dann geglaubt, dass du es schaffen wirst? Also was hat dich...
Keine Ahnung. Einfach
so.
Einfach Selbstglaube. Also wenn man jetzt auf der so dieser Phase so...
Ja, ne? Okay, ja, weil viele vertrauen sich das tatsächlich nicht selbst so zu. Also es ist nicht selbstverständlich, was du dann hast. Deswegen frage ich für die Zuschauer da draußen. Und okay, das heißt, du hattest Sneaker-Reselling gemacht, ein paar Jahre Buchhaltung hast du gesagt. Wie lange hast du das gemacht?
Das war 2 Jahre. Nee, 1,5 Jahre.
War ich 1,5 Jahre. Und wie war das für dich, ganz normal Vollzeit? Oder?
Das war Vollzeit, genau. Ja, ja, also da, es war einfach halt so, ich wusste, ich will mehr, ne, aus dem Leben.
Ja. Wusstest du das schon in den ersten 6 Monaten oder kam das dann erst?
Ich wusste das schon, seit ich so 18 bin oder so. Und dann habe ich ja mit Sneaker angefangen. Und natürlich auch heute auf YouTube sieht man halt, was möglich ist sozusagen. Und das motiviert auch. Und ich wusste schon back then so, okay, ich will ein bisschen mehr aus dem Leben als, ja, das typische 9-to-5 sozusagen.
Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Wenn dir der Podcast oder die Folge besonders gefallen hat, dann nimm dir doch mal gerne 10 Sekunden Zeit und bewerte einfach mal mit 5 Sternen auf hier iTunes oder Spotify und teile es auch gerne mit deiner Community, an anderen Dropshippern, an anderen E-Commercelern, die von diesem Wissen erfahren müssen, die auch diesen Value brauchen, weil wir hauen ja ohne Ende kostenlosen Value raus, deswegen teile es gerne mit der Community, die du hast und bereichere deine Mitmenschen positiv und deshalb wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Zuhören und beim Value tanken.
Wie sieht mehr aus dem Leben aus für dich?
Es gab so mal einen cooler Spruch, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau ausdrückt, aber so, I wanna do cool shit with cool people, wenn ich will, wie ich will, wo ich will, so
wann ich will.
Genau, okay, also diese Freiheiten, also diese Freiheiten, wo man so kennt.
Ja,
genau.
Dass du nicht ortsgebunden bist, zeittechnisch alles aussuchen kannst, mit wem du bist, dass du die absolute Flexibilität hast.
Einfach so halt auf dich gestellt bist und so ein erfülltes Leben leben kannst. Und es ist ja für jeder unterschiedlich, was es für einen ist. Für mich ist es einfach so, ich will hingehen, wo ich will, mit Leuten sein, mit denen ich will und coole Sachen machen, mit Leuten,
genau. check, cool. Also wir haben gerade das Problem besprochen, wenn du Urlaub machen willst, fühlst du dich schlecht, wegen deinen Competitors und Co., die schlafen nicht, ne?
Kann sein, ja.
Wenn deine Seele jetzt zum Beispiel den Jannis kontrolliert und dein Jannis ist dein CEO, dein Geschäftsführer deines Unternehmens, du machst nie Urlaub, jahrelang, zum Beispiel, ja, du hast ein gut laufendes Geschäft und machst nie Urlaub, dann brennst du irgendwann aus. Das wird passieren, früher oder später. Vielleicht hältst du ein Jahr durch, ein 2, vielleicht auch sogar 3 und dein Geschäft läuft Bombe, die ganze Zeit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nur weil du mal eine Woche, 2 Wochen Urlaub machst, heißt es nicht, dass du stagnierst und alles einbricht. Das heißt, die Frage ist, wenn deine Seele jetzt über dir schwebt, als Beispiel, und jetzt aus der Vogelperspektive oder aus der Adlerperspektive den Jannis beobachtet und ihn kontrolliert, dann würde doch die Seele darauf achten, dass es diesem CEO gut geht, damit er noch besser performt. Das heißt, wenn es dich nicht catcht, wofür machst du es denn? So urlaubtechnisch sozusagen, weil du sammelst diese ganzen Gutscheine, das ganze Geld, so dann hast du es auf dein Konto und jetzt. Du willst das Geld ja auch einlösen für irgendwas. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch die Recovery. Das heißt, wofür machst du es dann? Anderer Punkt, den hatten wir schon. Die Frage ist dann, wenn du immer nicht Urlaub machst, worauf du eigentlich sogar Bock hast, dann ist da die Frage, irgendwann, wie lange hältst du noch aus? Mhm. Und wenn du es dann nicht mehr aushältst, dann brennst du halt durch. Und ja, musst es halt für die Recovery auch so ein bisschen beachten, ne? Weil sonst bringt halt nicht. Weil dann musst du irgendwann 4 Wochen oder 6 Wochen Pause machen, dann musst du, weil du gezwungen bist, weil du so durchgebrannt bist. Und dann überholt dich die Konkurrenz wirklich. Weil du nicht mal konsequent. Weil guck mal, wie lange gibt es schon dieses typische Angestelltenverhältnis, dieses System mit Wochenende, mit Urlaub und so weiter, mit 20, 30 Urlaubstagen? Ja, warum gibt es das schon so lange? Warum funktioniert das so lange schon? Weil es ein gutes System ist. Versuch mal 3 Jahre am Stück komplett ohne Urlaub durchzuwirken. Das ist durchdrehen.
Aber was, wenn man als Person nicht will Urlaub machen eigentlich und lieber eigentlich diese Zeit? Wenn man selber sagt, ey, ich brauche den Urlaub zum Beispiel nicht.
Wenn du wirklich merkst, du brauchst es nicht, dann balle halt durch. Mhm. Also du hast ja auch deine Phase, wo du ganz normal angestellt bist und dein Dropshipping-Geschäft aufbaust. Dann musst du halt durchziehen so. Dann musst du halt in den sauren Apfel beißen so ein bisschen. Ne? Und dann machst du halt einzelne Tage mal Urlaub oder Pause. Aber wenn du wirst es intuitiv schon merken, auch jetzt so, ne? Wenn du richtig Bock hast, dann mach es halt so, ne?
Wenn ich jemanden einstelle, ob das sich lohnt, preislich gesehen. Und ich glaube, ich sehe oftmals den Preis und nicht eben den Mehrwert, was mir liefert.
Das ist nicht so ein Ding, was ich dir mal eben geben kann. Ich sag dir einen Satz und dann ist es weg. Und dann hast du das Mindset. Sondern das ist ein Impuls, den wir die ganze Zeit dran arbeiten bei dir. Weil es haben viele unserer Teilnehmer, die sich denken, ey, das ist aber so teuer, das ist aber so teuer, das ist aber so teuer. Aber wenn du dieses Teuer-Mindset hast, dann kannst du es genauso auch, dann musst du es auch realistisch rechnen. Du darfst nicht nur sehen, was gebe ich aus für den Cutter, was gebe ich aus für das Model, sondern du musst immer wieder sehen, was geht mir an Umsatz und Gewinn flöten, wenn ich es nicht tue. Das ist so dieses typische Beispiel. Wärst du jetzt ohne Coaching gestartet, ja? Dann hättest du vielleicht Geld gespart, weil du nicht in den Coach investierst. Aber du hättest sehr viel Geld verbrannt, weil du dann in Ads investierst und alles. Und dann siehst du die echten Kosten in den Ads, in allem. Dann denkst du dir, fuck, ich habe ja trotzdem Kosten und jetzt sogar noch viel höhere, als wäre ich mit einer guten Betreuung gestartet. Mhm. Beispiel, du hast 2 Creator, die eine kostet 20 Euro die Stunde, die andere 70. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass die mit 70 besser ist, aber wenn du siehst schon, dass die besseres Portfolio hat und generell geile Sachen macht, dann würde ich das viel mehr kosten, die günstige zu nehmen, weil du im Ad-Spend mehrere 100 Euro verbrennst und bei der mit 70 Euro hättest du nicht nur Gewinne gemacht, also hättest du nicht nur nicht Geld verbrannt, sondern du hättest auch noch Gewinne gemacht. Das heißt, du verlierst auch noch Zeit und Energie, weil du nicht die richtige genommen hast, wo du hättest Gewinne machen können. Mhm. Das heißt, du sparst dir Verluste und du verlierst Gewinne. Mhm. Und das sind Opportunitätskosten. Das heißt, du musst auch die Gewinne, die du hättest machen können, so ein bisschen mit reinberechnen. Jetzt nicht voll utopisch und viel zu optimistisch, das nicht, aber das ist so das Ding. Und wenn du jetzt dein Leben lang weitercuttest, ich mache immer gerne dieses Beispiel so sehr extrem. Du bist so 80, 90, 100 Jahre alt, auch wenn man nicht mehr Meta-Ads macht, aber sagen wir, es würde so weiterlaufen, willst du dann immer noch cutten? Das macht keinen Sinn, dass du dann noch selber alles schneidest. So, das ist übelst die, wie soll ich sagen, du musst dann an anderen Sachen arbeiten. Das ist dann für dich ab einem gewissen Punkt eine Zeitverschwendung und das können gewisse Leute dann irgendwann besser machen als du. Und dann wird das zu teuer, wenn das deine Zeit, Energie und dein Geld beansprucht. Mhm. Weil es auch nicht skalierfähig ist. Du capst irgendwo mit deiner Zeit. Deine Zeit ist limitiert. Aber 10 Videografen oder 10 Cutter einzustellen, da capt die Zeit nicht so doll wie bei dir alleine. Aber jetzt sehr cool. Es geht für uns gleich in die nächste Location. Wir haben hier ein bisschen was gefuttert. Schön arabisch. Wie hat's dir geschmeckt?
Mega, mega lecker.
Freut mich. Sehr geil.
Top Quali, sogar Bio-Huhn hatten.
Ja, Bio-Huhn haben die uns noch gesagt, ja, die Kellner.
Nice.
Fand ich auch sehr gut. Wir gehen jetzt gleich eine Zigarre rauchen. Sprechen dann noch ein paar Sachen, was so deine Sorgen waren im Dropshipping, auch marketingtechnisch, wie man das dann auf so ein Level schafft, auch so langfristig zu verkaufen. Und ja, Mann. So, Janis, was waren so deine größten Sorgen im Bezug auf Dropshipping währenddessen oder auch davor? Oder fang mal mit davor
an. Ja, davor.
Davor.
Natürlich, ob das Ganze funktioniert. Ich glaube, das ist die Sorge von jedem, bevor du jedes Geschäftsmodell sozusagen anfängst, ist das, ob es funktioniert, ob es echt ist, ob es ja rendiert, ne? Mhm. Und währenddessen, bei mir ist jetzt persönlich war es halt das Delegieren von Tasks zu Mitarbeitern. Zuvor warst du halt der Selbstständige, wo halt alles gemacht hat, alles perfekt gemacht hat, weil es sozusagen dein Geschäft ist, deine Brand, was auch immer. Mhm. Ja, diese Verantwortung übergeben und einfach hoffen, dass es richtig gemacht wird. Und ich glaube, das ist einfach halt etwas, wo dazugehört, dass du halt das Vertrauen halt anderen Menschen auch mal geben musst. Genau. Okay, welche Tasks waren das so?
Das war Kundendienst, Content Sourcing und auch natürlich Schneiden von den Videos.
Okay, wie hast du das dann bewältigt? Also hast du dann einfach gesagt, ins kalte Wasser reinspringen, einfach machen? Oder wie hast du die Sorge dann...
Tatsächlich habe ich das wirklich einfach so gemacht, dass ich einfach einen genommen habe, ziemlich schnell, für jeden Task sozusagen. Und du mir auch gesagt hast, es braucht seine Zeit, diese Leute einzuarbeiten und dass man diese Zeit den Leuten auch geben soll. Und ja, also es hat geklappt, würde ich jetzt mal sagen. So, hat einfach natürlich lange gedauert. Es dauert lange, finde ich, zum Leute einstellen, wie man sie will, oder dass die Tasks richtig gemacht werden. Braucht einfach seine Zeit, aber eben lohnt sich schlussendlich schon.
Wie hat sich dein erster Sale angefühlt?
Mein erster Sale, kann ich mir noch genau
noch ganz genau.
Genau, da war ich auf der Weg zur Arbeit. Das war nicht jetzt gerade der erste Sale, aber ich würde sagen, das war der erste Moment, wo ich wirklich Glückgefühle hatte. Da war ich auf dem Weg zur Arbeit und das kann ich ja sagen, es war die Heated Jacket, kannst du ja ein Screenshot einblenden.
Ja.
Das war
beheizbare Weste,
genau,
so.
Genau. Und da war ich im Zug zur Arbeit und da hatte ich innerhalb von 5 Minuten 5 Sales. Und und lustigerweise, das waren dann die einzigen 5 Sales an diesem Tag. Aber du kannst verstehen.
Wie viel Adspend?
Boah, wahrscheinlich bei 50, 70
Franken. Okay, aber dann war es ja schon profitabel. Ne?
Ja, also der Tag, ja.
Ja.
aber einfach diesen Moment, wo du sagst, okay, irgendetwas funktioniert hier. Ich weiß nicht was, wie genau, weshalb. Schlussendlich wurden die alle retourniert, aber das ist ja egal, es ging um den Moment, ne?
Genau. Es geht erstmal nur ums Gefühl.
Genau.
Okay, geil. Und wie war das Gefühl dann, wo es richtig anfing zu liefen, also auch nicht nur mit Retouren, sondern auch mit Gewinnen und so weiter? Hast du da noch so einen Moment, an den du dich zurückerinnerst, wo du sagst, da war so ein Moment, krass, Dashboard hier, Gewinne kommen rein, Konto häuft sich?
Ja. Tatsächlich war das für mich eher nur Stress. Und desto mehr reinkam, desto mehr Sorgen machst du dir, ob das weitergeht, ne?
Also alles scheiße eigentlich, ne?
Nee, das schon.
Werdet nicht erfolgreich, Leute. Werdet nicht erfolgreich. Nee,
nicht. Es ist halt einfach mehr Stress, aber gleichzeitig gibt es halt so einen Moment, ich kann jetzt nicht einen spezifischen oder genauen Moment sagen, aber du hast dann so einen Moment, wo du sagst, okay, krass, irgendetwas funktioniert hier, oder ach, ist krass, wie viel Umsatz du machst an einem Tag. Aber du musst halt am nächsten Tag schauen, dass es wieder reinkommt, ne?
Ja.
Aber natürlich ist der Trade-off natürlich klar, dass man das macht. Also ja.
Ja. Okay. Ah, ich habe noch nie gehört, Digga. Also schon echt viele Interviews gemacht.
Digga, was jetzt mit Mio? Du bist eigentlich geil. Boah, Digga,
ich bin
voll stressig, Digga. Ich
will mir nicht haben. Ich frage so, einen guten Moment, er sagt so, Digga, eigentlich nur Stress. Oh Mann. Das Ding ist...
Das hört sich jetzt echt so pessimistisch an, aber ja, ist halt so.
Okay, also...
Das macht keine Umsätze. Guck mal,
ich will jetzt keine positive Antwort erzwingen, ne, aber...
Klar ist es geil, aber es kommt, ja, weißt du, lass es einfach sein, wie ich es gesagt habe.
Ja, okay. Ja. Lass es einfach mal so stehen, Digga. Also ja, man muss fairerweise sagen, also ich lache jetzt zwar viel, aber er hat recht. Also ich habe auch viele Momente, du siehst halt den geschäftlichen Erfolg und das bockt und das ist geil, aber es ist viel Stress, da hat er recht. Deswegen muss ich so lachen, weil ich habe eine ganz andere Antwort erwartet und ich kenne es auch von all den anderen, die sagen immer so, ja, dieser Moment war so geil, ich wusste, das ist jetzt meine Freiheit. Aber er ist so wirklich ganz trocken, eigentlich nur mehr Stress. Am Ende ist es Stress, ne?
Ja, also, aber es ist glücklicher Stress.
Würde ich auch nicht sagen. Also ich kann auch mal gerne die negativen Sachen auch bei mir highlighten. Es ist oft einfach auch Scheißstress, der kacke ist. Und der sagt halt keiner so. Und deswegen lache ich gerade so, weil das ist halt einfach auch real so. Die meisten highlighten immer nur das Geile. Und ich frage ja auch oft in den Interviews so, dass auch das Positive gehighlightet wird. Und ne, man verkauft ja auch das Geschäftsmodell. Ich verkaufe mein Coaching und so, alles dies, das. Aber am Ende, es ist auch Stress auf jeden Fall. Und ja, ich denke mir aber immer so, also dass man nicht zu pessimistisch wird.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Also das muss man schon, man muss schon auch dankbar sein irgendwo.
Klar,
es lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich so, ne? Wenn du jetzt nur noch negativ alles siehst, dann wirst du das auch im Angestelltenverhältnis sehen. Oder wenn du obdachlos auf der Straße bist, wirst du auch dann nur negativ sehen, ne? Also egal, ob du dann viel oder wenig hast.
Das ist eigentlich geil.
Aber
Ja, also so eine gewisse Dankbarkeit.
Es ist Stress, aber du bist dankbar für den Stress, weil wenn du den nicht hattest, hättest du keine Umsätze.
Richtig.
So ganz einfach.
Richtig. Also was ich immer gerne mache, auch in deiner Situation, wenn du, wenn es zu stressig wird, musst du dir halt immer vorstellen, oft sind das so Sachen, die daraus resultieren, weil es funktioniert. Weil du dann denkst, ey, krass, vor 4 Jahren hätte ich gebetet für diese Probleme, für diese Herausforderung, für diesen Stress sozusagen. Nur man darf sich halt nicht daran kaputt machen, so. Mhm. Ja. Sehr geile Antwort, trotzdem. Nice, Digga, komm.
Mr. Jannis, wie hast du deinen Shop aufgebaut? Wie hast du dein Produkt, oder fangen wir mit dem Shop-Aufbau an?
Ja, wie man es bei euch lernt, General Store, ganz einfach mit mehreren Produkten. Man kann das so aussehen lassen, als ein One-Product-Store wäre, mit euren, sozusagen, mit eurer Hilfe. Und dann ging es so weit, dass wir halt das als One-Product-Store sozusagen gemacht haben. Mhm. Aber erst natürlich ab einem gewissen Umsatz natürlich.
Und wann hast du es gemacht? Ab wann haben wir das gemacht?
Ich glaube ab 40.000 Umsatz. Mhm. Oder noch früher, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Mhm.
Und wie hast du dein Produkt gefunden?
AliExpress, ganz typisch.
Ganz typisch. Was du einfach gesehen hast.
Late Night Scrolling, wie man das halt so macht.
Ja.
10 Minuten pro Tag so und dann, ja, so ganz einfach.
Hast du dann sofort die Zielgruppe gesehen, die du auch heute noch bespielst, oder hast du da nicht noch viel ausprobiert?
Nee, also das Produkt war, wo ich gesehen habe, war eigentlich etwas anders beworben. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, könnte ich das, diesen Engel verkaufen? Und dann habe ich realisiert, nein, dieser Engel, wo bespielt wird auf der Website oder auf AliExpress, ist schon saturated.
Ja.
Und dann habe ich mir weiter Gedanken gemacht, ja, wie könnte ich das jetzt anders angeln.
Das ist ja auch etwas, was wir bei uns im Training immer wieder highlighten, dass wir sagen, ey, nimm ein Produkt, was vielleicht sogar gesättigt ist mit den Main Marketing Angle, also mit den mit der Hauptzielgruppe, was alle denken, und nimm mal eine ganz andere Zielgruppe. Mhm. Ne? Und glaubst du, du wärst profitabel gewesen, hättest du den anderen genommen? Ja, weißt du nicht, hast du ja nicht getestet. Ne,
hätte ich nicht, also weiß ich nicht, aber ich kann denken, nein.
Ja.
Weil, ja, das ist, ja, nee.
Ja, weil es zu gesättigt war. Mhm. Ne? Und, okay, du hast das Produkt über AliExpress gefunden, hast dir Gedanken gemacht, an welche Zielgruppe, hast du da richtig Recherche gemacht, welche Zielgruppen gibt es alle, wo ist es am relevantesten, oder hast du einfach dann gesagt, nee, ich nehme jetzt die eine, die finde ich sinnvoll, die hat noch keiner wirklich damit gemacht, wie also, bist du da vorgegangen?
Also bei mir war es eher so, ja, ich habe gewusst, was es sein könnte. Und dann habe ich mir selber Gedanken gemacht, ob es mich stört. Also lustigerweise hat dieses Problem, wo ich gelöst habe, mich auch gestört.
Mhm.
Und ja, also ich habe eigentlich meine Zielgruppe, das war ich so basically. Es ist eine sehr breite Zielgruppe, wie du weißt.
Ja.
Und habe das Problem dann eigentlich auch für mich gelöst.
Wie hast du das Marketing dann aufgebaut? Also jetzt für Leute, die jetzt irgendwie frisch dabei sind auch und zu wenig wissen, dass du sehr in Basics sprichst, sozusagen nicht zu fortgeschritten. Wie hast du da am Anfang agiert, dass du profitabel wurdest, die ersten Umsätze gemacht hast und so weiter?
Also Step 1, ganz einfach, natürlich Content sourcen für das Produkt mit dem speziellen Angle, wo ich hatte. Dann Meta-Ads gemacht, also über Facebook.
Also zu Deutsch Content sourcen heißt beauftragen, Leute
beauftragen,
dass sie dir Videomaterial
geben. Genau, UGC-Creator, das kennt man so.
Ja.
Und die bezahlt man ja, dass man Content bekommt. Den Content habe ich dann zusammengeschnitten in einer Ad. Und die habe ich dann über Meta, also Facebook und Instagram, eine Ad-Kampagne gemacht und dann dort live geschaltet.
Jetzt hast du aber das Problem, dass du oft nicht Geld investieren willst. Oder du sagst, ey, das ist mir zu teuer und hier und da. Wie hast du dich überwunden, dann den UGC-Creator zu bezahlen? Weil das ist ja alles teuer. Du investierst ja in Sachen, wo du nicht weißt, funktioniert das jetzt oder nicht.
Also ganz am Anfang wollte ich das gar nicht. Und ich habe lange gebraucht, bis ich es gemacht habe. Weil ich dachte mir, ja, ich könnte so eine Sicherungslösung machen. Ich könnte in meinem Bekanntenkreis Leute fragen, die das für mich halt präsentieren, das Produkt, oder brauchen im Jahr. Aber schlussendlich habe ich das dann auch so gemacht, dass ich das eigentlich dann im Umkreis gemacht habe. Aber dann dachte ich mir einfach, nee, der Content ist schlecht, low quality.
Die haben sich nicht so Mühe gegeben, die sind nicht so professionell.
Wollen zum Teil nicht Gesichter zeigen, wo es selbstverständlicherweise also normal ist. Und deshalb hat man eben diese UGC-Creator, wo eben speziell noch die ganze Erfahrung reinbringen, wie man so ein Produkt soll präsentieren.
Ja, ja.
Genau.
Verstehe.
Und dann ganz normalen Ads geschaltet. Und
also hast du dich eigentlich überwunden, weil alles andere Kacke war, hast du dann gemerkt, scheiße, ich muss das jetzt machen?
Also ich wusste von Anfang an, was ich machen muss.
Ja.
Ich habe einfach gedacht, ich wäre schlauer und mache es mein eigener Weg.
Ja.
Fürs Endlich, ja klar,
war
es nicht so. Und dann eben ganz normal Content gekauft, also eben durch Plattformen wie Fiverr habe ich dann einkauft und dort Ads geschalten. Und klar, das ist, also der Invest dort ist natürlich klar, du kannst nicht keine Ads schalten, sonst hast du keinen Umsatz, so ganz einfach.
Und okay, ja, du hast den UGC-Creator beauftragt, hast dann das Videomaterial bekommen, dann, wie ging es dann weiter?
Dann Ads geschalten,
Das war erstmal noch geschnitten, selber geschnitten.
Selber, also ja. Ich war ja sehr lange am Schneiden, also fast das ganze Jahr war ich jetzt im Schneiden. Also die Ads.
Also nicht an der einen Ad, sondern
generell. Nee. Aber das ging auch sehr lange zum Teil, ja. Okay. Ja.
Wie lange hast du für deine ersten Ads denn gebraucht?
Boah, ich bin sehr, das weißt du, ich bin sehr langsam, also ich war sehr langsam. Und da war es zum Teil 2 bis 3 Stunden für eine Ad. Aber die war dafür wirklich krass. So.
Okay.
Also auf dem Niveau, wo ich dachte, das mal war krass. So.
Mhm, Wie viele Ads hast du produziert, bis du die erste richtig geknallt hat?
100.
100, bis die erste richtig geknallt hat?
Ja, 100.
Du hast ja auch welche gehabt, die... Okay, was heißt richtig geknallt für dich?
Halt Winner.
Was heißt Winner?
Einfach halt über Wochen hinweg konstanten guten Roas, ob das jetzt 3, 4, 5, 6 Roas ist.
Okay, genau. Okay. Genau. Und wie viele Ads hast du produziert, dass du profitabel wurdest? War das schon ab der ersten Ad?
Nee, ab der 5., 6. Ad.
Ja. Warum hast du bei den ersten 4 Ads nicht aufgehört? Du hättest ja auch sagen können, ich höre jetzt hier auf, warum hast du noch weitergemacht? Mhm.
Ja, man lernt ja bei euch, also man soll schon so 5 Ads machen, halt so viel testen wie möglich, mehr gibt mehr oder wie sagt man den Spruch?
Viel hilft viel.
Viel hilft viel, genau. Und ja, muss man halt einfach austesten. Natürlich, wenn man Anzeichen hat, muss man auf den Anzeichen halt schauen, was die Anzeichen waren, genau. Was, wieso diese Ad funktioniert hat. Und dann von der Information, wo du natürlich kriegst, weitermachen. So.
Ja.
Genau.
Okay. Okay. Okay, und dann hast du gemerkt, die ersten Ads funktionieren gut. Hast dann mehr davon produziert. Wie ging es dann weiter?
Dann ja, ging es einfach immer weiter. Man hat dann wieder guten Roas erschaffen durch eine Ad und dann immer weitergemacht auf den gleichen Prinzipien, wo die Ad, also die zuvorherige Ad funktioniert hat, auf den gleichen Prinzipien. Einfach zum Beispiel das Beispiel, wenn der Angle zum Beispiel Fahrradfahren wäre für das Produkt und du halt Auto und alles andere ausgetestet hast, gehst du weiter mit Radfahren, so ganz einfach.
Ja.
Und dann, wenn das funktioniert, kannst du halt dann immer weitermachen und da ein bisschen auch wieder ausbranchen, zum Beispiel, keine Ahnung, Fahrradfahren, das gibt's noch, so Quadbike, also einfach in dieser Nische oder diesen...
Sich ausweiten sozusagen.
Ein wenig ausweiten, da immer antesten, wenn das nicht funktioniert, geht man immer einen Schritt weiter. Das ist immer so eine Relearning-Process, würde ich jetzt nur sagen.
Okay, aber wie ist es dir nicht an Ideen ausgegangen? Würdest du sagen, du bist ein kreativer Mensch oder hast du einfach gesagt, scheiß drauf, einfach machen viel? Also wie
einfach machen viel, also ich bin gar nicht ein kreativer Mensch, sondern einfach... ja, immer überlegen, was man sonst noch machen kann. Natürlich auch, natürlich habe ich auch stundenlang einfach mal Recherche gemacht über das Thema, wo ich solven will. Was sind da die Leute? Schaust du zum Beispiel Forums an? Wie schreiben die Leute da? Was sind das für Leute, die auf diesen Forums schreiben oder so?
Ja.
Und dann anhand von dem hast du dann noch eine Idee. Und dann hast, also es, eigentlich hast du nie eine Ausrede von keine Ideen, weil es gibt so viele Ideen.
Ja, also eigentlich ist es sogar vorteilhaft für dich, wenn du unkreativ bist, so, weil viele denken, sie müssen kreativ sein irgendwie, weil du dann einfach nur Informationen extrahierst und daraus dann Creatives machst sozusagen.
Ja, also ich würde schon meinen, wenn du kreativ bist, hilft es mehr, aber es braucht es nicht. Also ich kann es ja selber beweisen, braucht man nicht sein. Man muss natürlich einfach proaktiv sein und immer Recherche machen, weitermachen, probieren einfach mal auch so halt. Wenn du aus Ideen bist, dann gehst du einfach mal so, okay, heute mache ich nichts, außer probiere jetzt mal diese Blogs zu durchlesen, die Zielgruppe besser zu verstehen.
Amazon-Bewertungen.
Amazon-Bewertungen, andere Webseiten anschauen, wo das gleiche Produkt oder ähnliche Produkt verkaufen oder in der gleichen Nische sind als du. Und so hast du halt immer wieder Leads. Also eben so ein Kommentar kann dir die neue Erde schaffen, weil dieser Kommentar hat gesagt, ja, das Problem habe ich. Und das hattest du zum Beispiel vorhin nicht auf dem Schirm.
Ja.
Genau.
Wie bist du auf unser Coaching gestoßen?
Wie ich auf euer Coaching gestoßen bin? Ich habe diesen Vergleich gemacht zwischen Social Media Marketing Agency und Dropshipping. Und dann habe ich eben, wie vorhin schon gesagt, was für mich eher zugestimmt hat. Und wie ich dann auf euch gestoßen bin, effektiv war durch euer Podcast. Also jetzt vor 2 Jahren hattest du schon den Podcast.
Ja.
Und da hast du mein Vertrauen gewonnen sozusagen. Auch natürlich mit den Interviews. Mehr Trust. Und dann habe ich mich entschieden für E-Commerce sozusagen und dachte, ich habe schon immer gewusst, lieber gehst du weiter mit jemandem, der schon weiter ist als du, wo du hin willst, weil du kaufst deine Fehler sozusagen ein und dann habe ich eigentlich ja genau vor 2 Jahren mit euch durchgestartet.
Okay. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt oder zu viel Stress?
Zu viel Stress hat sich nicht gelohnt, nee. Auf jeden Fall.
Geschäftlicher Erfolg ja, aber zu viel Stress.
Ich meine, ja, die Resultate sprechen sich für sich, oder? Ja, klar hat sich gelohnt. Ich bin sehr happy mit mir selber, mit meinem Leben momentan und ich kriege auch sehr viel Erfüllung von dem, was ich mache.
Sehr geil, sehr geil. Was waren deine größten Zweifel in Bezug auf unser Coaching oder generell auf Coaches? Weil in der Schweiz habt ihr ja auch so einen Shitstorm mit ein paar Coaches da.
Kann sein, ja.
Und da ist die Frage, was hattest du Zweifel vorher oder hattest du gar keine? Hattest du Vertrauen? Und
Also das muss man schon sagen, bevor, also in der Schweiz ist es ja eher so schlecht angesehen oder hat einen schlechten Namen oder Ruf. Und vor 2 Jahren, wo ich angefangen hatte, das noch nicht.
Ah, okay,
ja. Glaube ich zumindest oder... Ja, genau.
Hat angefangen frisch,
Hat angefangen frisch und klar, wie schon vorher im Auto gesagt, man denkt immer, es kann ein Scam sein. Vor allem, ich glaube auch, das Geschäftsmodell an sich hat einen schlechten Namen generell.
Safe.
Gewisse Stereotypen, ne? Wo halt, nicht so gut sind, aber ich dachte mir so, why not? So.
Warum denkst du, hat Dropshipping einen schlechten Ruf konkret? Was sind so die Punkte, die dir da einfallen?
Ich glaube... Es wird nicht als vollwertiges Geschäft angesehen, weil man nicht halt die Produktion und alles übernimmt.
Mhm.
Wo ich nicht verstehen kann, weil die meisten Sachen werden heutzutage in Asien produziert. Und klar, man kann jetzt einfach sagen, ja, am Anfang kann man natürlich Asien machen. Man kann ja immer schlussendlich eine Produktionsstätte in Europa machen. Das ist ja nicht vom Tisch so. Aber ich glaube eher das mit Asien.
Ja.
Und irgendwie halt einfach diese Stereotypen, wo halt Leute sehen, wo man halt in den sozialen Medien sieht, wo, ja, nicht sein muss.
Ja, ja, viel heiße Luft quasi sozusagen.
Ja, genau.
Okay, check.
Also wenn man, ich glaube, wenn man oft Leute fragt, wieso, können sie nie einen genauen Grund sagen, auch sei das eben die Produktion in Asien stattfindet, obwohl alles, was man anhat, ob man Kleider, Fairtrade kauft oder was auch immer, ist etwas immer noch in Asien produziert.
Die ganzen Elektrogeräte, ne? Die ganzen
Haushaltsgeräte. Oder Rohstoffe, wo kommen die her? Also, ja, das ist halt eine andere Frage, ne?
Ja.
Genau.
Was war für dich so der einprägsamste Moment im Coaching bei uns? Wir arbeiten jetzt ja schon 2 Jahre fast zusammen, oder was? Und was war für dich so der einprägsamste Moment?
Was heißt das?
So der Moment, an den du dich am stärksten erinnerst. Oder wo du aus dem Bauchgefühl heraus sagst, das war ein geiler Moment oder das war ein krasser Moment oder was auch immer.
Bei mir war es so, dass ich halt am Anfang nur gemacht habe die ganze Zeit, also wirklich konstant dann. Und jetzt langsam, also wir haben ja jetzt zusammen so oft besprochen, dass ich jetzt wieder, also langsam aus dem Machen, Film kommen sollte und eher mal strategische Entscheidungen treffen sollte.
Also der Sprung von Selbstständigen
zum Unternehmer, zum genau. Unternehmer, also das war etwas, wo ich sicherlich also immer noch lernen muss, also wir sind noch lange nicht dort. Und auch natürlich einfach so zeiteffiziente Sachen, low ROI Tasks abgeben, all das eben. Wir haben ja vorhin von Distractions gesprochen, dass zum Beispiel auch eine Distraction sein kann, dass man eben so low Hebel, also low, sagen wir mal, low Hebel Tasks macht, wo eigentlich keinen Umsatz bringen oder dich nicht weiterbringen, aber das Einfachste ist, wo du gerade machen kannst und du eigentlich auf den schwierigen One Thing Task keinen Bock drauf hast. Ja. Also solche Sachen. Und eigentlich auf mich war krass einfach, wie wenig Zeit man hat generell, um Sachen zu machen. Also früher dachte ich mir, ja, ich habe jetzt den ganzen Tag, da ich selbstständig bin. Aber irgendwie, trotzdem ist der Tag schlussendlich kurz, weil man halt viel machen muss. So.
Ja, zeigt umso mehr, wie effektiv man arbeiten muss. Fokussiert
genau.
Sich nicht ablenken.
Und wie viel Wert.
Zeit hat,
ja. Ja, genau. Also voll. Es ist nicht einfach, wenn du halt 3-4 Stunden, also dazu mal habe ich ja 3-4 Stunden YouTube geschaut, irgendwie auf der Couch oder so, keine Ahnung. Und jetzt, wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich so enttäuscht mit mir selber und würde mir sagen, so, ey, du hast gerade 4 Stunden verschwendet, das ist crazy, so. Also wie wertvoll Zeit ist auf jeden Fall und den Move vom Selbstständiger zum Unternehmer.
Ja, nice. Was würde der Janis von vor 3 Jahren gerne für einen Tipp hören von dem Janis von heute?
Es wird der gleiche Tipp sein, wo ich im Juni gesagt habe.
Okay.
Und es ist einfach, es gibt diese Phase am Anfang, also für alle Anfänger oder die Leute, die dabei sind, aber eventuell keine Folge sehen, das ist einfach eine Phase, aber der Erfolg will kommen. Es ist eine schwierige Zeit am Anfang, man hat noch nicht so wirklich eine Ahnung, was man macht. Aber dafür müsst ihr einfach dafür halt fokussiert auf das Business sein. Und halt auch, also im letzten Video habe ich auch etwas gesagt mit Distractions removen, was immer das ist. Und einfach halt wirklich, fokussiert auf das Business bleiben.
Ich denke mir halt, was hat man noch für Alternativen, ne? Weil, was willst du sonst machen? Ne? Also wenn du es nicht machst, was passiert dann? Dann ändert sich ja auch nichts.
Es geht ja ums Gleiche so. Ja. Was passiert, wenn du es nicht machst, wenn du diese UGCs nicht kaufst? Was, wenn du diese Ad nicht schneidest? Was, wenn?
Ja.
Und du findest nur heraus, wenn du es machst. So.
Also ganz klischeehaft, never give up.
Ja, wie schlimm es auch hört. Ja, es ist so. Also ja. wenn man nie aufgibt, kann man nie verlieren. So.
Ja, ja.
Auch im Gambling sagt man das ja.
Ja gut, da kannst du schon verlieren. Ja, nice. Sehr cool.
Genau. Ein
cooles Interview. Und dann hören wir uns bei dem nächsten Pokal wahrscheinlich. Sonntag bist du ja auch dabei beim Kundenevent.
Yes.
Ist ja übermorgen schon. Und das wird richtig cool.
Freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Dann viel Spaß, viel Erfolg auf deiner Reise. Bis dann.
Und? Hat dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir individuell, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel zu skalieren. Wir freuen uns auf dich.